Guten Morgen am amerikanischen Tu einem Griesgram einen Gefallentag.
Malte, was kann ich denn für dich tun?
Ja, mir reicht schon, dass du dich auch heute Morgen wieder aus dem Bett gepult hast, um mich zu unterstützen. Das ist schon genug, was du für mich getan hast. Aber ich bin eigentlich gar kein Griesgram. Eigentlich habe ich ganz gute Laune, auch morgens.
Na gut, dann podcasten wir eben und versüßen allen Griesgram da draußen den Tag mit interessanten Sportthemen.
Wir schauen gleich mal auf die kuriosesten Erklärungsversuche oder Rechtfertigungsversuche bei Dopingvergehen.
Ja, aber da sind wir wieder beim Griesgram. Lothar Matthäus blickt auf die Champions League-Duelle beziehungsweise vor allem auf das Duell Bayern heute Abend in Salzburg.
Und das aus der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft in Peking ist auch noch Thema. Ja gut, da sind sicherlich auch manche sehr griesgrämig.
Ja, und jetzt sagen wir ein freundliches Guten Morgen zu Stand jetzt wie immer mit freundlicher Unterstützung des Sportinformationsdienstes. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus und voll gut drauf. Nein, wirklich voll gut drauf.
Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Ich glaube, beim Highlight des gestrigen Sporttages, da sind wir uns ganz schnell einig, oder Malte?
Ja, also da gibt's glaube ich keine zwei Meinungen. Das Sprintgold des deutschen Langlaufduos Katharina Hennig und Viktoria Kahl. Damit hätte wohl kaum einer gerechnet, dass zwei Sportlerinnen, die in der Weltcup-Wertung auf den Plätzen 34 und 50 liegen, am Ende dann Olympiasiegerin werden können.
Ja, vor allem, weil Viktoria Kahl erst am Morgen als Ersatzläuferin eingesprungen war. War das die größte deutsche Winter-Olympiasensation ever? Was meinst du?
Nee, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber es war eine von ganz vielen und an einige erinnere ich mich sogar noch persönlich. Ich lasse euch auch gerne mal an meinen Erinnerungen teilhaben. Opa erzählt vom Krieg hier. Die ersten Sensationen, die ich bewusst noch im Kopf habe, die gab's Olympia 88 in Calgary. Die deutschen Kombinierer Thomas Müller, Hans-Peter Pohl und Hubert Schwarz, die waren im Einzel komplett abgestürzt. Auf die hätte keiner irgendwas gegeben. Tja, und dann haben sie im Team Gold geholt. Oder Marina Kiel, eigentlich Super-G-Spezialistin, hatte nie in ihrem Leben eine Abfahrt gewonnen. Bis zu diesen Olympischen Spielen. Oder, na klar, war sie, der Markus Wasmeier, 1994 Doppel-Olympiasieger im Super-G und Riesenslalom und das nach Platz 36 in der Abfahrt. Also das waren so meine größten Sensationen, an die ich mich noch sehr lebhaft erinnere. Wie war es bei dir?
Ja, da gab es natürlich auch vor meiner aktiven Olympia-Guckzeit einige. Georg Thoma, also das ist der Onkel von dem Dieter Thoma, den wir wahrscheinlich alle viel, viel präsenter haben, der ja auch Fernsehexperte ist. Das war 1960 in Squaw Valley, hat als erster nicht Skandinavier in der Kombination olympisches Gold geholt. Oder 1976 die Goldrosi, Rosi Mittermeier. Oder 2002, als die deutschen Langläuferinnen nach 22 Jahren Durststrecke Gold holten, das war damals auch in der Staffel. Oder Viktoria Rebensburg 2010, Riesenslalom Gold, auch sensationell, hat vorher noch nie so ein Ding gewonnen, noch nie ein Rennen gewonnen. Oder klar, Sensation Silber Eishockey 2018 in Pyeongchang, das ist ja das, was wir jetzt gerade noch sehr präsent haben, weil auch bei diesen Olympischen Spielen immer davon geredet wurde. Und naja, da haben wir ja, gut, ne, das wiederholen können Sie das jetzt nicht, haben wir ja gestern ausführlich drüber gesprochen, aber das sind so meine Highlights der letzten. Ja, das sind jetzt ja mit 1960 sind es dann schon 60 Jahre. Puh.
Obwohl du die ersten mehr als 10 Jahre gar nicht erlebt hast, aber trotzdem 20. Natürlich mit der Geschichte hast du dich auseinandergesetzt. Und Georg Thoma, der Postbote aus Hinterzarten.
Ja.
Der springende Postbote. Auf den Skiern damals die Post verteilt.
Damals, ja.
Stand jetzt aktuell.
Ui, wenn die Bayern heute früh in den Spiegel gucken, da sehen sie, blaues Auge haben sie davongetragen aus Salzburg. Ersten Last-Minute-Treffer von Kingsley Coman rettet den Bayern ein 1:1 in Salzburg, über das sie letztlich froh sein dürfen und das in Salzburg in einem Duell mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten, ja, in dem die Bayern aber über weite Strecken und vor allem eben auch in der ersten Halbzeit unfassbar enttäuscht haben.
Ja, in der ersten Halbzeit defensiv, in der zweiten Halbzeit dann eher offensiv, aber der Reihe nach, also man hatte am Anfang den Eindruck, dass die Bayern aus dem Bochum-Desaster vom Wochenende jetzt nicht allzu viel gelernt hatten. Pressing-Resistenz gleich null, konteranfällig wie in schwächsten Zeiten, hoher Ballverlust der Bayern und ein langer Salzburger Ball dann über das halbe Feld und ganz viel Tempo leiteten dann auch den Salzburger Führungstreffer durch Adamu ein. Ja, und der war im Prinzip die logische Konsequenz für das Spiel der Bayern in Hälfte 1. Bayern defensiv anfällig und im Spiel nach vorne erschreckend unkreativ, voller Fehler und voller unnötiger Ballverluste.
Ja, die zweite Hälfte war dann aber zum Glück besser. Da lief dann Salzburg im Grunde nur noch hinterher. Die hatten in der ersten Hälfte vielleicht auch viel zu viel Gas gegeben oder einfach ordentlich viel Gas gegeben und ja dann auch verdient diese 1-0-Führung zur Pause dann in die Kabine gebracht. Aber die Bayern waren dann viel druckvoller. Sie waren dominant, Ballbesitz über 72% teilweise, doppelt so viele Torschüsse. Aber daraus haben sie halt nichts Zählbares gemacht.
Ja eben, sie waren einfach weiter sehr unpräzise. Es wurde nicht richtig gefährlich, trotz der vielen Torschüsse. Aber es lag allerdings auch am Salzburger Ulmer. Der kriegte immer wieder einen Fuß dazwischen. Und das sorgte natürlich dafür, dass die Bayern sich für ihren Ballbesitz und ihren Aufwand dann einfach auch nicht belohnten über weite Strecken. Chancen waren da, aber eben nicht zwingend genug. Und so hätten sie sich auch nicht beschweren dürfen, wenn dann ein Salzburger Konter dann auch noch das nächste Tor gebracht hätte. Da hatte Ulreich dann aber zum Glück Schlimmeres verhindert. Ja, und Bayern gelang dann durch Kingsley Coman noch der verdiente Ausgleich, quasi last minute in der 90.
Naja, das wäre also, aber dieses 2-0, das wäre dann tatsächlich auch ein Touch too much gewesen, muss man sagen. Aber na klar, wenn du irgendwie eine halbe Stunde lang vorne anrennst, kriegst du dann hinten wieder. Das ist ja dieses alte Bayern-Problem, dass du dann konteranfällig bist. Also Fakt ist, da muss mehr kommen. Das war nicht achtelfinalreif. Da muss nochmal mindestens eine bis zwei bis drei Schippen draufgelegt werden. Also das kann ein Bayernherz nicht erfreut haben oder generell ein deutsches Fußballherz, wenn du das mal jetzt über den Tellerrand hinaus siehst in der Champions League. Dann gab es ja noch ein zweites Spiel. Da gewann der FC Liverpool bei Internazionale Milano durch zwei späte Treffer mit 2-0. Und ist jetzt, Malte, du wirst traurig sein, aber die sind jetzt auf Viertelfinalkurs. Inter hat da schlechte Karten, ne?
Ist wie es ist. Zweimal nicht aufgepasst und dann waren Firmino und Salah da und dann war das Spiel dann eben entschieden für den FC Liverpool. So ist es aber, da wir ja vom deutschen Fußballherz sprechen, unser Jürgen Klopp, also dein Jürgen Klopp, hat ja dann am Ende ja gewonnen.
Ja.
Top und Flop.
Top des Tages ist ein Einstand mit Maß, würde ich sagen, mit dem Maßbier, aber der Einstand nach Maß passt dann doch besser zum neuen Hockey-Bundestrainer André Henning, dessen Pflichtspiel-Einstand endete mit einem 3-2 Erfolg und das war für den DHB der erste Sieg im dritten Spiel in der Pro League.
Und Flop des Tages ist, 375 Millionen Euro in einen Fußballclub zu investieren und hinterher der Kohle hinterher trauern zu müssen, wie Investor Lars Windhorst das gerade macht. Er bereut nämlich sein Investment bei Hertha BSC mittlerweile ziemlich. Er habe darauf gesetzt, dass bei Hertha rational und in die Zukunft denkende Leute das Sagen hätten. Das hat er gesagt im Wirtschaftsmagazin Kapital. Und er dachte, dass diese Leute dabei Hertha auch nachhaltig Erfolg wollten. Aber hat er sich offenbar getäuscht, denn Windhorst selbst hat gesagt, er habe erkannt, dass es einigen Leuten im Verein in erster Linie um Machterhalt und Klüngelei gehe. Teure Erkenntnis. Besser vorher mal gucken.
Unfassbar. Stand jetzt aktuell.
Wolltest du noch was Gehässiges gegen Hertha sagen?
Nein, ich wollte gar nichts. Ich finde das nur so, ich meine, er kämpft ja. Er sagt ja, okay, er bleibt aber jetzt so lange. Er setzt nicht so viel Geld in den Sand, oh, kampflos sozusagen. Der gibt sich das also jetzt noch eine Weile. Aber ist das ein Offenbarungseid? Wir reden von 375 Millionen Euro. Und was macht der Club daraus? Sie verärgern diesen Investor und sagen, ich find's peinlich, dass ich da überhaupt irgendwie Geld investiert habe. Puh, schlimmer kann es eigentlich nicht mehr kommen beim Big City Club. Aber gut.
Big Shitty.
Ja, genau.
Fragen wir uns lieber, wie titelreif sind die DFB-Frauen? Da wird es doch deutlich positiver. Das ist eine berechtigte und vor allem auch eine spannende Frage im EM-Jahr. Und dieses EM-Jahr beginnt jetzt mit einem Vier-Nationen-Turnier in England, dem Arnold Clark Cup und einem Spiel gegen ganz starke Spanierinnen.
Ja, ja, und das wird eine richtige Standortbestimmung für das deutsche Team, denn Spanien ist ja eine der EM-Top-Favoritinnen, muss man sagen. Martina Voss-Tecklenburg nennt die Spielerinnen also das kompletteste Team der Welt und bezeichnet Spanien als Benchmark und es stehen natürlich auch, steht die Weltfußballerin Alexia Putellas zum Beispiel dort im Kader und dann geht's ja auch noch gegen Olympiasieger Kanada, es geht gegen Gastgeber England. Danach sollte das deutsche Team eigentlich wissen, wo sie stehen.
Ja, du sagst es richtig, eigentlich, denn das ist das entscheidende Wort, denn das Turnier ist natürlich ein Test für Martina Voss-Tecklenburg und ihr Team, aber letztlich vielleicht auch einer ohne die ganz große Aussagekraft, denn im deutschen Kader, da fehlen ja aktuell gleich 14 Spielerinnen, die eigentlich mehr oder weniger fest für die EM schon eingeplant sind.
Ja, das ist unfassbar, das stimmt natürlich. Ja, unter den Ausfällen sind ja auch ganz wichtige, auch Leitfiguren wie Alexandra Popp zum Beispiel, die wurde jetzt am Knie operiert, Svenja Hutz, die hat Corona, Jennifer Marojan, die plagt Muskelverletzungen, Almut Schuld sitzt in Quarantäne, Marina Hegering hat Kniebeschwerden und Menali Leupold steht auch nicht zur Verfügung, denn die leidet unter den Folgen von Long-Covid, also das ist...
Schon eine bittere Ausfallliste und jetzt muss Voss-Tecklenburg auf Neulinge setzen. Selina Cerci zum Beispiel von Turbine Potsdam, der bietet sich jetzt natürlich die Gelegenheit, sich im EM-Casting nochmal nachdrücklich zu empfehlen. Und die Mannschaft hat jetzt auch nicht den ganz großen Ergebnisdruck. Von daher kann man auch dann als junge Spielerin vielleicht halbwegs frei aufspielen. Also jedenfalls hat die Bundestrainerin gesagt, ich möchte, dass wir mit einer guten Überzeugung und lösungsorientiert agieren. Ergebnisse seien weniger wichtig als die Leistung, wie wir mit schwierigen Gegnern umgehen, wie wir sie auch vielleicht mal fordern.
Ja, eine bessere Bühne, das unter Beweis zu stellen, das gibt's eigentlich nicht dafür. Und Spanien ist ja dann auch bei der Europameisterschaft in 4 Monaten wieder Gegner in der deutschen Gruppe, neben Vize-Europameister Dänemark und auch Finnland.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor 98 Jahren, da stellte Tarzan, also der spätere TV-Tarzan oder Kino-Tarzan, Johnny Weissmüller einen neuen 100 Meter Freistil-Weltrekord im Schwimmen auf in Miami. Da senkte er die damalige Bestmarke auf 57,4 Sekunden.
Heute vor 91 Jahren wurde in Japan erstmals ein Sportevent im Fernsehen übertragen. Am 17. Februar 1931 war das, da lief ein Baseball-Match das erste Mal in der Flimmerkiste.
Und heute vor 54 Jahren, da komplettierte der Franzose Jean-Claude Killy bei den Olympischen Spielen in Grenoble mit dem Sieg im Slalom seinen Gold-Hattrick. Vorher hatte er ja schon Riesenslalom und Abfahrt gewonnen.
Heute vor 47 Jahren gelang Richard Petty bei den Daytona 500 der erste Back-to-Back-Sieg, also die erfolgreiche Titelverteidigung bei diesem Event.
Und vor 26 Jahren, da endete in Philadelphia das Schachduell zwischen dem Weltmeister aus Fleisch und Blut Garry Kasparov und dem Supercomputer Deep Blue mit einem 4:2-Sieg für den Menschen, für Kasparov.
Und vor 3 Jahren setzte sich dann eine menschliche Maschine durch. Bei der Skiweltmeisterschaft in Öhre gewann Marcel Hirscher Gold im Slalom, damit seine 7. Goldmedaille und die 11. Medaille insgesamt bei alpinen Skiweltmeisterschaften. Damit ist er der erfolgreichste Skifahrer aller Zeiten bei Weltmeisterschaften.
Stand jetzt aktuell.
Und wir bleiben beim Ski bzw. beim Wintersport und fragen uns, wer ist in diesem olympischen Jahr bzw. bei diesen Olympischen Spielen in Peking die dominierende Nation?
Da braucht man nicht mal auf den Medaillenspiegel zu gucken. Na klar, Norwegen ist das natürlich.
Exakt. Und Norwegen steht sogar vor einem neuen Rekord, nämlich einem Rekord für die meisten Olympiasiege.
Der überlegene Olympiasieg von Johannes Høsflot-Klæbo und Erik Valnes im Langlauf-Teamsprint brachten gestern schon das 13. norwegische Gold von Peking. Das war sowieso ein historisches Olympia-Geschehen gestern, am Mittwoch gestern für Norwegen. 3-mal Gold, 2-mal Silber.
Ja, diese Dominanz ist selbst der Skinationen selbst manchmal etwas unheimlich und das hat einige Gründe.
Naja, man sagt, die Norweger werden ja mit Skiern an den Füßen geboren.
Stimmt, schöner Satz, aber die können ja nicht nur Skifahren, die können auch Schlittschuh laufen, die können auch Snowboarden, eigentlich können die alles, das sind Winter-Allrounder. Ja, und die Winterspiele, also die sind alle Winterspiel-verrückt, 90% Einschaltquote bei manchen Wettbewerben, ja. Da träumt hier in Deutschland der veranstaltende Sender, beziehungsweise schon träumt Eurosport wahrscheinlich davon, da träumt die ARD davon, da träumt das ZDF davon, dass alle so Wintersport-verrückt sind wie die Norweger. Ja, und die Sportarten haben da aber auch ja durch die Bank alle Traditionen.
Naja, aber die Dominanz der Norweger, das müssen wir uns schon nochmal genauer angucken, gerade zum Beispiel im Langlauf. kann die nicht auch irgendwann mal zum Problem werden, so ein bisschen wie man das ja den Bayern vorhält in der Bundesliga, dass die hinterher hechelnde Konkurrenz vielleicht irgendwann auch die Lust verliert, da überhaupt noch mitzumischen?
Ja, das fürchten manche in Norwegen tatsächlich. Also der norwegische Radiokommentator, der den Langlaufsprint der Damen und den deutschen Sieg da heute oder gestern kommentiert hat, der rief nach dem Zielsprint: Für den Sport ist es genau das, was wir brauchen.
Naja, die anderen brauchen das vielleicht, aber in Norwegen, da sehen das trotzdem nicht alle so. Anderen beim Jubeln zuzuschauen, das gehört nicht zu, sagen wir mal, den norwegischen Lieblingsdisziplinen. Dazu sind sie viel zu erfolgsverwöhnt, denn als Klebo Norwegen nur Staffel Silber holte, also ne, ich meine, das ist ja auch immerhin schon eine Sensation oder auch sensationell gut, wie ich finde, da gab es aber trotzdem heftige Kritik aus der Teamleitung.
Natürlich, das war ein Staffeldebakel, hallo, kein Gold, für Silber. Das ist ein Debakel, also der Zweite ist der erste Verlierer und das geht da natürlich nicht. So hat man das in Norwegen tatsächlich gesehen. Und es war ja nicht der einzige, in Anführungsstrichen, Fehlschlag. Kombiniererkönig Jarl Magnus Riewer, der hat sich verlaufen. Topfavorit Birk Ruud, der wurde nur Fünfter im Snowboard Slopestyle. Das wurde von den norwegischen Medien übrigens wirklich als Versagen bezeichnet. Und Langläuferin Tiril Utnes-Wengen, die schluchzte nach Rang 5 im Teamsprint. Sie fühle sich wie eine Landesverräterin.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ach, wie schön, nach 11 Tagen in der Corona-Quarantäne kommt Erik Frenzel im Staffelwettbewerb doch noch zu seinem Einsatz bei den Winterspielen in Peking ab 9 Uhr das Ganze. Und da könnte Frenzel als erster Kombinierer der Geschichte sein 4. Olympiagold holen.
Und da in Peking bei Olympia, da ruhen heute alle Augen auf Kamila Valijeva, die wegen Dopingverdachts unter Vorbehalt startende russische Eiskunstläuferin, die geht ab 11 Uhr dann als Führende ins Kürfinale von Peking und ja, vielleicht holt sie eine Medaille, die dann unter Vorbehalt gilt und da gibt's dann nicht mal eine richtige Medal Ceremony, also ach, es ist alles sehr, sehr kompliziert.
Warum man sich das in dieser Form und so antut und warum man auch das einer 15-Jährigen antut, das finde ich nicht zu verstehen. Und dass sich da auch der IOC, der ja bei uns auch nicht immer gut wegkommt, also eigentlich nie gut wegkommt und nicht mit dem Cast dann irgendeine Art verständigen kann, das versteht ja auch kein Mensch.
Die verstehen das alle, die alten Herren mit den Herzmedikamenten, die das Mädel genommen hat.
ist doch ganz normal, oder?
Ja, eben. Das sehen die nicht, als Doping wahrscheinlich.
Na gut. Also gucken wir nochmal auf den Fußball, denn auch das gibt's heute. Absteiger, wenn man sie so nennen kann, Borussia Dortmund, zumindest eben aus der Champions League, greifen heute in der Europa League ein als Favorit gegen die Glasgow Rangers ohne Erling Haaland. Um 21 Uhr trifft RB Leipzig dann auf Real Sociedad San Sebastian.
Und das Sportradio Deutschland hält euch darüber natürlich auch, wie den ganzen Sporttag auch über Olympia auf dem Laufenden. Alle 15 Minuten gibt's da Newsblogs und Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum begegnen euch da auch im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Bleibst du eigentlich jetzt die ganze Zeit am Mikrofon sitzen für Flair der Ringe oder gehst du zwischenzeitlich nochmal kurz was zu trinken holen?
Ja, ich nehme die Kopfhörer mit, ne?
Ja.
Langes Kabel.
Und guckst Olympia ohne Ende, natürlich, damit wir dann ab so roundabout 16 Uhr wieder informiert sind, ne?
Genau.
Na wunderbar.
Aber also, da sind ja auch die Kollegen Andreas Thies und Moritz Knorr noch mit dabei, das bin ich ja nicht alleine.
Nein, natürlich nicht, aber du bist ja der gute Geist, der über allem schwebt, ja. Auch über unseren
mein Geist schwebt so, dass Freigeist.
Jedenfalls, ich hoffe auf deinen Freigeist morgen früh wieder, ab 7.07 Uhr, ne? Dann sind wir mit Stand jetzt wieder am Start.
Ja, da bin ich körperlich anwesend. Ob ich geistig anwesend bin, das weiß ich noch nicht, aber wahrscheinlich.
Ja, ich setze das jetzt mal voraus im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de. Und selbst wenn du nicht geistig anwesend bist, ich höre dir gerne zu.
Das ist sehr schön, auch wenn es manchmal geistlos ist, was ich sage. Aber ich sage für euch, auf jeden Fall haben wir Sport für die Ohren rund um die Uhr. Klickt euch mal durch unser geistreiches Programm. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.